Boris hat es schon gesagt. Letzten Sonntag habe ich die vier Kernwerte vorgestellt, die uns als Gemeinde prägen und leiten sollen. Und dazu ist ein Symbol entstanden. Vielleicht kannst du das einmal an die Wand werfen. Das ist ein Kompass. Ein Kompass gibt Orientierung und zeigt den Weg, hilft, auf dem richtigen Weg zu gehen. Und Werte sind so etwas wie ein Kompass, ein innerer Kompass, der uns den Weg zeigt. Und dieser Kompass hat vier Quadranten, könnte man sagen. Und diese vier Quadranten bilden die vier Werte ab oder sollen unsere vier Werte abbilden. Und das waren: wir lieben Gott, wir lieben Menschen, wir geben unser Bestes und wir verbreiten Hoffnung. Wir wollen diese vier Werte nacheinander kennenlernen. Und jetzt nehmen wir uns erstmal Zeit, den ersten, vielleicht den wichtigsten, den größten Wert kennenzulernen, nämlich: wir lieben Gott. Denn das hat Jesus gesagt, als er gefragt wurde: was ist denn das größte Gebot? Jesus antwortete: du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit ganzem Herzen, ganzer Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das größte Gebot. Es gibt kein Gebot, das größer wäre als das. Und alle anderen Gebote bauen auf diesem Gebot auf. Wenn man dann das Doppelgebot, das zweite Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, noch dazu nimmt, dann ist das Gebot der Liebe sogar der Weg, um alle Gebote Gottes und seinen Willen zu tun. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns mit diesem Gebot beschäftigen. Und dieses Gebot ist nicht etwa eine Regel, die wir befolgen müssen. Gott legt es uns auch nicht auf oder befiehlt es uns und sagt: jetzt musst du mich lieben, weil ich das in der Bibel gesagt habe. Sondern es ist ein Wert, etwas Wertvolles. Gott möchte, dass wir ihn lieben, weil er uns liebt. Wir wollen gemeinsam entdecken, was heißt das denn, Gott zu lieben mit ganzem Herzen, Gott zu lieben mit ganzer Seele und Gott zu lieben mit ganzem Denken. Und heute wollen wir uns mal dem Herzen zuwenden. Wir werden am Ende entdecken, dass man das gar nicht so scharf trennen kann, das Herz, Seele und Denken, dass das irgendwie auch miteinander verbunden ist. Aber was heißt es, Gott zu lieben mit ganzem Herzen? Mir ist in der Vorbereitung aufgefallen, dass jeder Mensch so ein ganz natürliches Verständnis hat von Liebe. Jeder Mensch hat irgendwie ein Empfinden dafür, was Liebe ist und wie Liebe funktioniert. Eltern zum Beispiel kümmern sich ja nicht aus Instinkt um ihre Kinder. Es ist ja nicht ein Instinkt halten, dass man den Kindern zu essen gibt, dass man sie kleidet, dass man Zeit mit ihnen verbringt, sondern es ist die Liebe der Eltern, die sie dazu bringt, sich um ihre Kinder zu kümmern. Wo kommt diese Liebe her? Idealerweise bringt ja nicht ein Trieb Mann und Frau zusammen und sie fangen an zu lieben und heiraten, sondern es ist ja Liebe, dieses Verliebtsein, dieses: da ist ein Mensch und ich habe mich in diesen Menschen verguckt und dieser Mensch macht mit mir etwas anderes als andere Menschen und da entsteht Liebe und das bringt Menschen zusammen. Uns bedrückt das Leid anderer Menschen ja nicht, weil wir so eine besondere Moral hätten. Ja, weil wir so ein hohes Regelverständnis hätten, das gehört irgendwie dazu, aber uns bedrückt das Leid anderer Menschen, weil wir Mitgefühl haben und das ist ein Ausdruck von Liebe. Jeder Mensch hat ein natürliches Gespür für Liebe und gleichzeitig hat auch jeder Mensch so eine natürliche Sehnsucht nach Liebe, oder? Warum ist das so? Wo kommt das her? Ich bin davon überzeugt, dass es in unserer Schöpfung begründet ist. Als Gott den Menschen schuf, das lesen wir in 1. Mose 1, Vers 26, da heißt es, er schuf den Menschen ihm ähnlich, in seinem Bilde. Also genauer gesagt heißt es hier, lasst uns Menschen machen, uns ähnlich in unserem Bilde. Ich lese das als eine Kommunikation innerhalb der Dreieinigkeit. Ja, vielleicht hat Gott der Vater die Idee und sagt es dem Heiligen Geist und Jesus, aber irgendwie sind sie auch eins und denken das auch gleichzeitig, sagen es vielleicht sogar gemeinsam. Wir als dreieiniger Gott, der in Liebe miteinander verbunden ist, möchte einen Menschen schaffen, ein Objekt, ein Wesen schaffen, das ihm ähnlich ist, in seinem Bilde geschaffen ist. Und da kann man eine Menge zu sagen und entdecken, was das bedeutet, aber ich möchte auf eins ankommen, auf eins beschränken heute, und das ist die Tatsache, dass Gott ja Liebe ist. Das lesen wir, ein Teil seines Wesens, er hat noch mehr Wesensanteile, aber Gott ist auch Liebe. Und in dem Moment, wo Gott sich entschied, ein Wesen zu schaffen, eine Kreatur zu schaffen, die ihm ähnlich ist, die in seinem Bilde geschaffen ist, da war klar, dass er etwas auch von diesem Wesen der Liebe in dieses Geschöpf Mensch hineingelegt hat. Gott hat diese Fähigkeit, dieses natürliche Empfinden für Liebe in den Menschen hineingelegt. Einerseits die Fähigkeit zu lieben und andererseits das Bedürfnis, geliebt zu werden. Das hat Gott in uns hineingelegt, weil Gott Liebe ist und weil es ihm nicht genügte, in sich selbst, in der Dreieinigkeit zu lieben. Gott liebt Jesus und Jesus den Heiligen Geist und wieder zurück, sondern sie wollten ihre Liebe auch an andere weitergeben und schaffen den Menschen als ein liebesbedürftiges und gleichzeitig liebesfähiges Wesen, das geliebt wird und zurückliebt. Der Mensch ist also geschaffen, um geliebt zu werden und zu lieben. Und deswegen haben wir ein natürliches Empfinden für Liebe in uns. Das ist die eine Seite. Dieses ganz deutliche, jeder versteht irgendwie, was Liebe ist. Das ist die eine Seite. Aber auf der anderen Seite merkt, glaube ich, jeder Mensch, dass in ihm auch diese unnatürliche Unfähigkeit liegt, zu lieben. Jeder von uns hat so eine unnatürliche Unfähigkeit, wirklich zu lieben. Kennst du das? Ich liebe meine Frau Ruth. Ruth, wenn du es siehst, Ruth, ich liebe dich. Ich habe ihr sogar von Herzen geschworen, sie zu lieben, bis der Tod uns scheidet. Und trotzdem bleibe ich ihr immer wieder Liebe schuldig. Ich liebe meine Kinder auf unbeschreibliche Art und Weise. Und das Letzte, was ich möchte, ist, sie zu verletzen. Und trotzdem ist es schon passiert. Nicht nur einmal. Kinder sind ja Kinder, ein kluger Satz, sie sind keine Erwachsenen, aber wir vergessen als Erwachsene manchmal. Ja, und Kinder, die wachsen auf und die testen und wollen Sachen entdecken und probieren Dinge aus. Und Kinder verstehen es auch, auf unnachahmliche Weise ihre Eltern zu testen. Alle Eltern wissen das und ich glaube, das ist richtig und das ist wichtig. Und ich bin, würde ich sagen, ein ziemlich geduldiger Mensch. Also ich habe wirklich Geduld. Ja, und ich bin auch ein wirklich beherrschter Mensch und es dauert lange, bis mein Geduldsfaden reißt. Aber dann sind da meine Kinder und ich weiß nicht, was in ihnen da spricht und was sie daran bringt, zu sagen, ich teste jetzt mal, wie weit dieser Geduldsfaden reicht und ob man ihn zum Reißen bringen kann. Und ich kann mich gar nicht mehr erinnern, worum es da ging bei diesem Testen. Aber dieses Testen kam vor. Es ging weiter und weiter und weiter. Ich blieb ruhig und besonnen und besonnen und besonnen. Ja, und merkte, wie in mir dann so das Rote hochquoll. Und irgendwann kam der Ausraster. Ich kann mich nicht mehr erinnern, worum es ging, aber an den Ausraster kann ich mich genau erinnern. Zutiefst entschlossen, meine Kinder zu lieben, aber dann kommt ein Ausraster, der so ungerecht ist, dass es meinen Kindern das Gegenteil vermittelt. Und ich denke mir so, wenn ich mich schon nicht mehr an den Grund dieses Ausrasters erinnern kann, was ist denn dann bei meinen Kindern hängen geblieben? Die noch nicht so dieses Verständnis, wie wir haben von Recht und Unrecht, die ja auch nicht unbedingt die Pädagogik so verstehen, wie wir es gerne hätten als Eltern. Ich weiß nicht, ob bei meinen Kindern hängen geblieben ist, ja, ich sollte aufpassen. Irgendwann reißt auch der Geduldfaden von Papa. Oder ob in dieser Ausraster hängen geblieben ist und dieser Ausraster ihn etwas gelehrt hat, etwas Ungesundes über Liebe. Ich glaube, jeder von uns wächst auf mit solchen Momenten. Mit Momenten, in denen diese simple Sehnsucht, auch diese simple Gewissheit, ich bin geliebt, enttäuscht wird. Und ich glaube, jeder von uns kennt das, dass sich zu diesem simplen Satz, ich bin geliebt, kleine Wörter gesellen, die Bedeutung dieses Satzes total verdrehen. Zum Beispiel, ich bin geliebt, wenn. Ich bin geliebt, wenn ich immer artig bin. Ich bin geliebt, wenn ich keine Fehler mache. Ich bin geliebt, wenn ich gut genug bin. Am Freitag gab es ja Zeugnisse. Und ich glaube, nicht wenige Schüler verbinden mit ihren Schulnoten die Frage, wie liebenswert sie sind oder nicht. In meiner Schulzeit, da hatte ich Klassenkameraden, die wurden für jede Eins belohnt. Mit Geld. Bei uns zu Hause gab es das Belohnungssystem nicht. Das wäre auch für mich sehr enttäuschend gewesen. Es gab auch die Kinder, die wurden für ihre schlechten Noten bestraft. Die wurden vielleicht sogar geschlagen für jede 5, die auf ihrem Zeugnis war. Ich bin geliebt, wenn ich gut genug bin. Ganz dramatisch auch, ich bin geliebt, wenn ich anders bin. Kennst du dieses Gefühl? Um Anerkennung von Eltern oder Freunden zu bekommen, muss ich anders sein? Muss ich mich irgendwie darstellen? Muss ich vielleicht andere Klamotten tragen? Mich für bestimmte Dinge interessieren? Als ich sitzen geblieben bin, das lag auch daran, dass ich mich über eine Belohnung nicht so gefreut hätte, da war die erste Frage, die mir von einem Klassenkameraden gestellt wurde. Ich kam in diese Klasse und die erste Frage, die mir gestellt wurde, war, kennst du dich mit Computern aus? Bis heute habe ich null Ahnung von Computern. Also war meine Antwort nein. Und nach dieser Antwort fing diese Person, die die Frage stellte, an, mich zu mobben. Um geliebt zu werden, muss ich anders sein? Oder ich bin geliebt bis meine Eltern die Geduld verlieren. Ich bin geliebt, bis jemand Besseres kommt. So ein Unwort in Beziehung ist, das ist mein Lebensabschnittsgefährte. Schon mal gehört? Es gibt kein liebloseres Wort als, das ist mein Lebensabschnittsgefährte, weil dieses Wort impliziert, wenn jemand Besseres kommt, bist du weg. Und vielleicht hast du das erlebt, dass dein Partner auf die Idee gekommen ist, dich einzutauschen gegen jemand vermeintlich Besseres. Und in dir ist geblieben, ja, ich bin geliebt, bis jemand Besseres kommt. Oder vielleicht dieses, ich bin geliebt, solange. Ich bin geliebt, solange meine Eltern kein Alkohol trinken. Ich bin geliebt, solange ich schönartig bin. Ich bin geliebt, solange ich die Klappe halte. Vielleicht ist auch dieses gekommen, ganz schlimm, ich bin geliebt, aber. Ich bin geliebt, aber ich muss ehrlich sein, ich habe es noch nie gehört, dass mir jemand sagte, ich bin geliebt. Und es gibt so viele Väter, die natürlich ihre Kinder lieben, aber die aus irgendeinem unerfindlichen Grund diese 3 einfachen Wörter nicht über die Lippen bringen. Ich liebe dich, mein Sohn. Ich liebe dich, meine Tochter. Klar, man erkennt doch irgendwie am Verhalten, ob man geliebt wird. Aber liebe Väter, es ist gar nicht so schwer. Das sind 3 Wörter, die jeder sagen kann. Ihr könnt so viele andere Wörter sprechen. Ich liebe dich. Und manchmal ist es dann ganz schlimm, wenn sich ganz viele von diesen kleinen Wörtern dazugesellen, dann sagst du über dich nicht mehr sicher, ich bin geliebt, sondern du sagst vielleicht, ich bin nicht geliebt. Und dann passiert es, dass sich über unser ganz natürliches Verständnis von Liebe, das Gott in uns hineingelegt hat, etwas Ungesundes legt. Ungesunde Liebesbilder, die unsere Erwartung an die Liebe, aber auch unsere eigene Art zu lieben prägen. Unser ganzes Verständnis von Liebe prägen. Und das ist von Generation zu Generation, ist das so passiert, dass wir ein natürliches Verständnis von Liebe haben, aber dass sich über dieses Verständnis von Liebe etwas gelegt hat, was ungesund ist. Und deswegen bist du damit aufgewachsen, dass dich Menschen lieben wollten, aber es nicht geschafft haben und dir auch anderes vermittelt haben. Und deswegen bist du auch ein Mensch, der anderen Menschen, vielleicht seinen Kindern in verschiedenen Situationen Liebe schuldig geblieben ist. Und deswegen werden auch in unsere Kinder irgendwann Menschen sein, die sicherlich lieben, aber auch in manchen Situationen anderen Liebe schuldig bleiben. Und jetzt heißt es hier, wir sollen Gott lieben von ganzem Herzen. Von ganzem Herzen. Also nicht einfach irgendwie, sondern von ganzem Herzen. Wie soll das funktionieren? Mit unserem komischen, verzerrten Bild von Liebe. Ich glaube, wir müssen eine Sache verstehen. Und das, was wir verstehen müssen, ist, dass wir Gott nur von Herzen lieben können, wenn Gott uns wieder neu erfüllt mit seiner Liebe. Wir brauchen Gott, um Gott von Herzen lieben zu können. Denn die Liebe, die von Herzen kommt, ist die Liebe, die Gott in uns hineinlegt. Wir brauchen es, dass uns wieder die ursprüngliche Idee von Liebe prägt und dass sie uns ins Herz gelegt wird. Und das ist ein Prozess. Das passiert nicht sofort, wenn man Christ wird. Dann schmeckt man etwas von der Liebe Gottes. Aber erstmal muss das Ganze, was sich so angestaut hat und über das göttliche Verständnis von Liebe gelegen hat, auch ja weggenommen werden, geheilt werden. Und es braucht immer wieder neue Begegnung mit Gott. Wie ist diese Liebe Gottes? Boris hat es schon vorgelesen, ich möchte es nochmal lesen. 1. Korinther 13, Vers 4 bis 7. So liebt dich Gott, und das ist das Ziel unserer Liebe. Die Liebe ist langmütig. Sie ist geduldig. Sie hat also keinen dünnen Geduldsfaden, der irgendwann reißt. Die Liebe ist gütig. Das heißt, sie explodiert nicht irgendwann. Irgendwann kommt das ganze Böse, das in einem ist, raus. Die Liebe beneidet nicht. Sie ist so sicher darin, was Liebe ist und dass man geliebt ist, dass man sich nicht darstellen muss, nicht versuchen muss, wie jemand anderes zu sein. Oder was ja auch unter Geschwistern ganz schnell passiert. Ihr habt doch ihn viel lieber als mich. Die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Man könnte vielleicht auch sagen, sie ist nicht nachtragend. Kennst du das? Dieses Gefühl, der andere trägt mir noch etwas nach. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Und jetzt kommt's, und das müssen wir uns einfach mal sagen lassen. Die Liebe erträgt alles. Nicht nur ein bisschen. Sie erträgt so lange bis. Nein, die Liebe erträgt alles. Die Liebe Gottes erträgt deine ganze Unfähigkeit zu lieben, erträgt die Liebe Gottes. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Die Liebe hat Glauben. Das ist so ein schöner Satz, wenn Eltern zu ihren Kindern sagen, ich glaube an dich. Ich glaube, dass du das schaffst. Das ist so ermutigend. Sie hofft alles. Gott hat Hoffnung für uns, dass wir nicht da stehen bleiben, wo wir sind, sondern dass wir uns verändern. Das ist Liebe ohne Wenn und Aber. Liebe ohne Bis und solange bis. Und mit dieser Liebe können wir rechnen, wenn wir uns auf Gott zubewegen. Und genau diese Liebe möchte Gott in uns hervorbringen. Und dazu möchte ich einmal zwei Bibelstellen lesen, die das bekräftigen. Und die erste Bibelstelle ist 1. Johannes 4, Vers 9. Da heißt es, Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Jesus Christus ist der sichtbare Beweis für die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes ohne Wenn und Aber. Die Liebe Gottes, die nicht da aufhört zu herrschen, wo wir gefangen sind in unserer Lieblosigkeit, sondern die Liebe, die da gerade anfängt. Wir waren ja gerade mit einigen aus der Gemeindeleitung auf der GGE-Konferenz in Braunschweig. Und da sagte ein Prediger, ich glaube, viele würden sagen, ja, ich könnte es mir vorstellen, mein Leben für andere zu geben. Vielleicht kriegt man das noch hin. Ja, ich würde sagen, ich wäre bereit, für meine Familie mein Leben zu geben. Aber niemand würde seinen eigenen Sohn oder seine eigene Tochter für jemand anderes dahin geben. Aber Gott hat es getan. Gott hat seinen eigenen Sohn gegeben, geopfert, um uns zu befreien. Um uns rauszuholen aus diesem endlosen Fortschreiten ungesunder Liebe, aus diesem endlosen Fortschreiten aus Verletzung und Schuld. Jesus ist dafür gestorben, um uns diese schlechte Prägung rauszunehmen, uns von diesen ganzen ungesunden Mustern und Verhaltensweisen zu heilen und sie einzutauschen und auszutauschen, mehr und mehr in sein Wesen und seine Liebe. Und der Anfang ist, dass Jesus Christus für unsere Schuld stirbt und sie am Kreuz für uns trägt. Und sagt, jetzt schaffe ich einen Neuanfang. Jetzt ist die Grundlage gelegt, damit du anfangen kannst zu entdecken, wie meine Liebe ist. Durch das Kreuz, durch Jesu Tod am Kreuz sind wir gerettet. Und mit der Rettung beginnt nun ein Prozess der Heilung, der Erneuerung, der Veränderung. Bei dem, wenn wir dranbleiben, es liegt auch ein bisschen an uns, dran zu bleiben und uns immer wieder auszusetzen der Liebe Gottes, aber bei dem wir immer mehr die Liebe Gottes kennenlernen und so wir selber anfangen, diese Liebe zu leben. Dazu eine zweite Bibelstelle, eine sehr starke Bibelstelle, die solltet ihr euch merken und ruhig öfters mal lesen. Epheser 3, die Verse 14 bis 21. Da heißt es noch einmal: Wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders, als anbetend vor dem Herrn niederzuknien. Er, der jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt und der unerschöpflich Reiches an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Innere Kraft und Stärke, was heißt das? Jetzt geht's weiter. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt ist und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in all ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe, in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können, ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen. Gott liebt so anders, als wir es gewohnt sind, geliebt zu werden. Er liebt so anders, als wir es selbst tun. Aber das Schöne an dieser Bibelstelle ist, dass sie uns zuspricht, dass wir erwarten dürfen, dass wir diese Liebe mehr und mehr kennenlernen, mehr und mehr ergründen, dass diese Liebe, die wir eigentlich mit unserem Verstand gar nicht erfassen können, so in unsere Herzen rutscht, dass unser Verständnis von Liebe komplett auf den Kopf gestellt und erneuert wird. Und hier heißt, macht deutlich, wenn wir an Jesus Christus glauben, dann wohnt er in uns durch den Heiligen Geist. Er wohnt in uns und dann fängt seine Liebe an, uns mehr und mehr zu durchdringen. Und seine Liebe wird das Fundament, auf dem wir stehen. Und wir lernen seine Liebe mehr und mehr kennen und sie fängt an, uns zu verändern. Und genau das brauchen wir, um Gott mit ganzem Herzen lieben zu können. Es ist nichts, das wir selber leisten können und deswegen ist dieses Gebot auch kein Gebot in dem Sinne, keine Anforderung Gottes, die wir irgendwie erfüllen müssen, sondern dieses Gebot ist eigentlich eine Einladung Gottes, der uns sagt, komm, komm und erleb meine Liebe. Lass dich heilen von meiner Liebe. Gott zu lieben ist eine Reaktion auf die Liebe Gottes und nur die Liebe Gottes kann diese Liebe in uns erzeugen. Ich glaube, ein ganz wichtiger Schlüssel und der wichtigste Ausdruck dieser Liebe ist Anbetung. Das heißt, Gott mit dem eigenen Mund und mit Liedern zu preisen. Wir haben für diesen ersten Wert einen Leitsatz formuliert. Vielleicht kannst du den, da steht er, sehr gut. Da heißt es, Gott zeigt uns durch Jesus seine Liebe. Wir lieben Gott, indem wir ihn anbeten, mit ihm leben und ihn immer besser kennenlernen. Wir lieben Gott, indem wir ihn anbeten. Das ist unser Ausdruck unserer Herzensliebe. Der erste Schritt, der Weg, Gott mit Herzen zu lieben. Und Anbetung ist, glaube ich, erstmal eine Entscheidung. Ja, wir haben es gerade eben gesungen, lobe den Herrn, meine Seele. Ja, dieser Aufruf zu meiner lebendigen Seele, also zu mir, komm und lobe den Herrn, mach dich auf, jetzt ist die Zeit, Gott zu loben. Das machen wir nicht automatisch, sondern wir müssen uns selber dazu entscheiden, ja, jetzt will ich Gott anbeten. Und dann ist Anbetung eine Begegnung. Vielleicht ist es erstmal eine ganz rationale, verstandsmäßige Begegnung, indem ich anfange, Wahrheiten über Gott auszusprechen oder zu besingen. Und wenn man das macht, dann kann diese Begegnung, die erstmal ganz verstandsmäßig und rational ist, zu einer Sehnsucht werden. Dass man merkt, ich will das nicht nur sagen oder singen, sondern es soll von Herzen kommen. Es soll eine Überzeugung sein. Ich möchte nicht einfach nur plump das sagen, weil ich vom Verstand her weiß, dass es richtig ist, sondern es soll Überzeugung, innere Überzeugung, ja, es soll Erfahrung sein. Und in der Anbetung kommt es nicht immer zu einer Herzensbegegnung, in der wir merken, ja, Gott ist da und er berührt mich. Aber ich glaube, es kommt immer wieder neu vor. Vielleicht bist du einer, der es nicht so mit Gefühlen und Emotionen hat und auch nicht so für diese rührseligen Momente ist. Ich bin ja auch nicht so sehr einer. Ich war in der Bibelschule. Und das war ein ganz normaler Tag und ich bin in meinem Zimmer gewesen, habe irgendwas gemacht. Ja, und plötzlich, so habe ich es erlebt, spricht Gott in mein Herz hinein, ich liebe dich. Also ich bin deswegen überzeugt davon, weil ich das noch nie so erlebt habe. Und es war so stark, einfach nur dieser simple Satz, ich liebe dich. Und das war nicht irgendwie ein hochtrabender, emotionaler, rührseliger Moment. Da waren keine Tränen, keine überschwänglichen Emotionen. Meine Reaktion war auch relativ nüchtern in dem Moment. Und ich dachte, hey, das ist ja klasse, Gott liebt mich. Aber was für eine Erfahrung. Ja, Gott spricht mir seine Liebe zu. Also es müssen nicht immer die hochtrabenden Momente sein, sondern Schritt für Schritt. Und ich habe gestern im Gebet so gemerkt, oder eine Antwort bekommen auf eine Frage, die mich ganz lange beschäftigt hat. Denn ich war auch jemand, der immer wieder sagte, Gott, ich habe Sehnsucht nach dir und ich erlebe das, wie andere dich erleben und so berührt werden von dir, vielleicht vor Berührung weinen. Ja, Heiko, das ist auch eine Stärke, weinen zu können, weil man Jesus liebt und so berührt ist von ihm. Und ich habe immer gefragt, Gott, warum schenkst du mir das nicht? Und Und gestern war es so, als würde Gott mir erklären, das ist ein Prozess. Ja, du würdest, wenn ich dir das sofort geben würde, meine Liebe auch falsch verstehen, weil du immer noch so viele Dinge hast, die diese Liebe überlagern. Ja, und ich muss erstmal mit dir aufräumen in deinem Leben und Dinge beiseite schaffen. Und mehr, je mehr weggeräumt wird von diesen ungesunden Empfindungen über Liebe, von diesem Wenn und Aber und Bis und Solange. Ja, und je mehr das weggeräumt ist, desto mehr bringe ich dich an den Punkt, dass du es erleben kannst. Aber das möchte Jesus tun. Und dann wird Anbetung zu einer Antwort. Entscheidung, Begegnung, Antwort. Die Antwort aus meinem Herzen heraus zu sagen, ja, Gott, ich liebe dich. Und wenn Anbetung darin mündet, dass wir Gott das mehr und mehr sagen können, als eine Reaktion auf seine Liebe zu uns, dann erfüllen wir dieses Gebot, nicht die Regel, sondern diesen Wert, diese Einladung, Gott zu lieben mit ganzem Herzen. Vielleicht können wir noch einmal selber innehalten und uns so einen persönlichen Moment gönnen. Und liebe Band, vielleicht könnt ihr dieses Lied Ich lieb dich, Herr, nochmal spielen, dass wir das gemeinsam miteinander singen. Ich finde dieses Ich lieb dich, Herr, es ist so ein ganz persönliches Lied. Und ich weiß nicht, ob du Schwierigkeiten hast, das zu singen, auch Gott mal so zu sagen, ich lieb dich, Herr. Aber ich will uns das einmal zumuten, dass wir uns diesem Lied aussetzen und uns vor Gott stellen und wir können ihm sagen, Gott, genau das wünsche ich mir, an den Punkt zu kommen, dir wirklich von Herzen zu sagen, ich liebe dich, Herr, in dem Wissen, dass Gott uns das schenkt. Gott schenkt es uns, weil er uns in seiner Liebe begegnen möchte. Also es beginnt mit einer Entscheidung. Ja, ich will dich lieben, Herr. Und dann kommt es zu einer Begegnung. Vielleicht ganz verstandsmäßig, aber dann auch immer mehr vom Herzen. Und dann kommt unsere Antwort, Herr, ich liebe dich. Lass uns aufstehen oder steh gerne auf, wenn du magst. Und ja, trete vor deinen Herrn, Jesus Christus, der dich liebt.